Klaus.
Klaus, Klaus.
Grüßt.
Und willkommen beim Biertaucher Podcast 184. Wir befinden uns in der Zypress-Semesterstraße 135 Jahre. Gregor ist leider nicht da, der ist noch in Deutschland. Ich bin der Horst und.
Ja, hier ist der Klaus.
Genau. Okay, Klaus. Kommst du gerade aus irgendwas Spannendes, was du Gregor erzählen möchtest?
Ja, es gibt viele spannende Dinge. Ob man die jetzt unbedingt halb ausgegoren erzählen will, ist ein anderes Thema. Aber was ich noch eher auf jeden Fall noch ansprechen will, das ist Canvas Fingerprinting. Okay. Da gibt es ein paar Neuigkeiten auf dem Sektor. Vor allem, es gibt endlich einen Canvas Blogger.
Sehr gut. Das heißt, du hast dich damit befasst und erzählst ein bisschen.
Ja, befassen sollte eigentlich jeder seit längerer Zeit damit, nur jetzt endlich gibt es eine Gegenmaßnahme. Und, aber jetzt will ich mal deine News hier nicht vergreifen.
Gut, ich habe vergessen die Sponsormeldung, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von comic.com und diversen Flatterern, unter anderem Bernd Schlapsi und vielen Dank an alle, die uns geflattert haben. Okay, worüber werde ich erzählen? Ich habe eigentlich hauptsächlich ein Thema. Ich war auf der Robo Exotica 2014, habe mehrere Interviews gemacht, die Sie hoffentlich im Anschluss an diesen Podcast direkt hören. Unter anderem ist eins auch auf YouTube zu finden, ein Interview mit Johannes Grenzfurtner. Und sonst kann ich ein bisschen über ein einziges Computerspiel erzählen, Tales of Al-Machel. Und ich habe am Nachbartisch sitzt einer, der kann vielleicht etwas über drei Filme erzählen, Fantasy-Filme namens Riddick. Okay. Aber fangen wir
mal
mit dir an, Klaus.
Ja, gut, okay. Canvas Fingerprinting für diejenigen, die keine Ahnung davon haben. Ja, sowas soll es ja noch geben. Ist im Prinzip eine Grafik, die errechnet wird im Browser aus Plugins und ähnlichen Komponenten, die definitiv eindeutig für jeden Browser ist und damit für jeden User im Prinzip.
Und auch eindeutig, von, wenn der Browser vom anderen Device läuft.
Dann,
also mein Firefox-Browser auf dem PC hat einen anderen Fingerprint als der auf meinem Smartphone.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Okay.
Also, und wenn man Plugins und so weiter...
Mit einem anderen User einbringt, hat er auch einen anderen?
Ja, also im Prinzip unterscheidet es wahrscheinlich, ich meine, es kommt auf die einzelne Konfiguration drauf an, aber man kann davon ausgehen, dass es einzelne Profile unterscheidet.
Okay. Und das macht er, ohne dass er die Webcam anwirft und schaut, wer da gerade surft.
Nee, Webcam brauchst du dafür nicht. Wie gesagt, also allein aus Spracheinstellungen, Browser-Plugins und so weiter. Also das Ganze, was du eigentlich im User-Agent mitschickst, errechnet das Ding eine Grafik, das sogenannte Canvas. Und das Ding ist sehr, sehr eindeutig.
Okay.
Das heißt, du brauchst keine Cookies mehr, du brauchst keine Flash-Cookies mehr, das ist alles Schnee von gestern.
Du brauchst nur diese Canvas-Grafik.
Du kannst das Ding nicht einmal löschen, weil es nicht einmal speichert. Er gibt einfach diesen. Es gibt diesen Wert zurück und du kannst eigentlich nichts dagegen machen.
Bis ich jetzt als User.
Bis letzte Woche.
Okay.
Weil seit letzter Woche gibt es den Canvas-Blocker.
Okay, der blockt ein Canvas, das ich gar nicht sehe sozusagen.
Es gibt unterschiedliche Canvas. Es gibt welche, die du siehst.
Ja.
Aber die meisten sind außerhalb von deinem Bildschirm. Von den Koordinaten her.
Okay.
Die werden da irgendwo nach außen. Du siehst das heißt, nichts.
Mein Browser zeichnet im unsichtbaren Bereich ein Bild, um mich zu bespitzen.
Genau. Und wobei dein Browser völlig unschuldig ist, weil es das tut, was man ihm sagt.
Ja, weil die Webseite ihm das befiehlt. Und die, lass mich raten, der Blocker blockt jetzt alle Grafiken, die außerhalb des Bildschirms sind, die ich eh nicht sehe, oder?
Unterschiedlich. Du kannst sichtbare, du kannst unsichtbare blocken, du kannst alle blocken, du kannst blacklisten, du kannst whitelisten.
Okay. Also ich kann jetzt in diese Canvas-Chip.
Im Prinzip, ich habe mir jetzt mit diesem Plugin nicht genau auseinandergesetzt, aber soweit ich es verstanden habe, blockt er einfach den HTML-Tag Canvas. Da gibt es einen speziellen HTML-Tag dafür.
Aber ist das nicht und, so blöd, wenn ich jetzt ein HTML-Spiel spielen will, so ein HTML5-Spielchen, das laufen ja auch alle in dem Canvas, oder?
Nee, läuft nur in den Canvas.
Läuft nicht in Canvas?
Nee.
Okay.
Das Canvas ist einfach ein Generieren einer Grafik aufgrund von gewissen Daten.
Ja, aber kann es nicht eine legale Webseite geben, die so aus irgendeinem Grund mir, was weiß ich, hübsche Grafiken generiert und die möchte ich dann sehen? Blocke ich mir die damit nicht auf?
Gut, was legal ist. Legal ist es grundsätzlich. Ich meine, es gibt kein Gesetz dagegen. Und
ethisch von mir.
Wie wir wissen, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Okay, okay. Ja. Ich meine, es gibt auch legitime Gründe dafür. Nehmen wir ein Beispiel Google. Um Klickangriffe zu verhindern.
Okay.
Ist sowas möglicherweise legitim? Google sage ich, YouTube meine ich natürlich. Ich weiß, es ist dasselbe, aber soweit müssen wir dann unterscheiden.
Okay, also du sagst, dieses Blog-Plugin blockt jetzt nicht Sachen, die ich als User vielleicht...
Aber warum jetzt zum Beispiel meine Bank, im konkreten Fall die BAWAG, Fingerprinting anlegt, über seine User und die ausspioniert...
Ist das nicht deiner Sicherheit als Bankkunde?
Ja, unbedingt. Das hat man mehr gemacht. Siehst du das auch immer so, die Schilder, wir überwachen sie mit Video zu ihrer eigenen Sicherheit. Ja. Also ich wüsste jetzt von keinem Überfall in einer Filiale, wo da einer das Geld aus der Tasche gezogen hat. Also wo da meine persönliche Sicherheit einen Vorteil darunter hat.
Ja, und
die eher das Bankkonto vom Manager, aber das ist ein anderes Thema.
Ist das jetzt nicht so eine Sache, dass wenn dein Browser als hübsch identifiziert wird durch diese Canvas-Grafik, dann lernt die BAWAG-Software, aha, du surfst immer von diesem Browser. Und wenn du es plötzlich von einem anderen Browser surfst, würde es dir eine Warnung geben? Ist das nicht sowas gemeint?
Ja, geht das dir überhaupt irgendwas an?
Ja, die kümmern sich um deine Sicherheit.
Ich legitimiere mich durch mein Login.
Das könnte oder, ja jemand dein Login geschrieben
haben. Entschuldigung, nicht legitimiere, authentifiziere.
Vielleicht hat ihn deine Putzfrau abgeschaut und dann verkauft an eine russische...
Dann bin sowieso ich schuld.
Also du findest das eigentlich ein Eingriff in deine...
Ja, auf jeden Fall.
...Datenschutzsphäre.
Ich habe mir heute einen Spaß gemacht, habe mal eine Seite rausgesucht mit den größten Banken von Österreich, so eine Liste. Soweit noch verfügbar, ich meine, ein paar Links waren tot, aber soweit noch verfügbar war die BAWAG die einzige, die das macht. Ich werde demnächst mal eine E-Mail abfassen.
Das heißt jetzt aber nicht, dass die anderen Banken es nicht vorhaben zu tun.
Die Seiten, die ich aufrufen habe können, haben es nicht gemacht.
Ja, aber vielleicht wollen sie es gerne machen.
Das ist nicht schwer. Du musst eben nur dieses Canvas-Tag implementieren in der Seite. Also davon kriegt der User nicht einmal was mit.
Ich verstehe, dein Punkt ist jetzt, also du als User findest das eigentlich eine Bevormundung von Seiten deiner Bank, dass sie dich da versucht, per Canvas-Grafik ungefragt zu authentifizieren, weil du sowieso deine Login-Daten hast, mit denen du dich authentifizierst.
Ja, ich verstehe grundsätzlich mal gar nicht, wozu sie es überhaupt machen. Vielleicht... Ich sage einfach mal hypothetisch, vielleicht gibt es einen schlüssigen Anwendungsgrund, der ist für mich jetzt aber zwar nicht vorstellbar, aber dann würden es wahrscheinlich mehr Banken machen.
Das ist nur deine Bank eben super innovativ und die anderen sind Schnachnasen und noch nicht
am Start. Ja gut, ob das super innovativ ist, das lassen wir mal außen vor.
Na gut, auf jeden Fall, also sie haben dich damit verärgert und du wehrst dich jetzt mit diesem...
Nee, ich werde im nächsten Mal eine E-Mail verfassen. Das große Problem ist nur, da irgendjemand Kompetenten zu finden, der sich dann anschließend rausreden kann.
Also an den du die E-Mail auch schickst, meinst du?
Ja, ja. Weil an normalen
Kundenberater deines Vertrauens, der muss sich damit beschäftigen.
Ja, am besten an Schalter gehen und genau. Die...
Die E-Mail ausdrucken und laut vorlesen vor allen Kunden. Das kommt am besten. Bitte sagen, wann du das machst.
Ich habe hab gewisse Zweifel, ob das im Allgemeinen verstanden wird.
Das wäre vielleicht auch hilfreich, wenn du dir so eine Namenkappe aufsetzt, mit Schellen daran und so nach jedem Satz bimmelst. Und so reinkommst mit Trommelwirbel, höret, höret.
Es sollte vielleicht als Grafik anfügen, ja.
Okay, ich sehe schon eine super Idee für einen Flashback. Wie ärgern Sie Ihre Bank?
Ja. Nee, aber wie gesagt, also der Punkt ist, dass man jetzt in Mozilla endlich ein Plugin hat, das diese Canvas blocken kann.
Plugin finde ich auf der offiziellen Mozilla-Plugin-Seite, brauche ich nur downloaden.
Grundsätzlich ja. Ich habe bei einigen Browser habe ich gewisse Probleme gehabt, unter anderem auf dem Mobiltelefon. Was dann meint, für die Version ist er noch nicht zur Verfügung. Unterm Eiswiesel funktioniert es prima. Unter Firefox habe ich da ein bisschen tricksen müssen, weil aus irgendwelchen Gründen hat er es mir nicht downloaden lassen. Aber grundsätzlich, die Dinger funktionieren, ich glaube, ab Version 34 Firefox.
Okay, also es gibt eigentlich keine Ausrede, das nicht zu installieren.
Und damit ist man diesen ganzen Mist einfach los. Ich meine, es sind die üblichen Verdächtigen, also gerade die US-Nachrichten. Dazu gehört dann ntv.de zum Beispiel. War früher eine vielbesuchte Seite von mir, jetzt eher weniger. Oder zumindest kriegen sie jetzt keine Canvas mehr von mir. Käseblatt in Österreich sowieso. Da braucht man gar nicht drüber reden. Interessanterweise, die meisten Zeitungen, was es hier gibt, nicht mal. Also da war ich eigentlich sehr positiv überrascht.
Vielleicht sind die einfach noch nicht so innovativ. Oder?
Das habe ich mir auch überlegt, aber...
Ich glaube jetzt nicht, dass die absichtlich im Sinne
des... Man will da keine schlafenden Hunde wecken und fragen, warum also macht ihr das eigentlich nicht?
Dass die Herausgeber einer wichtigen Zeitung sind, bitte jetzt nicht diesen Podcast. Okay, gut.
Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, nochmal im...
Also das Plugin heißt Canvas-Blocker.
Canvas-Blocker zusammengeschrieben.
Und du hast jetzt bei deinem normalen Surfverhalten jetzt keine Nachteile erlebt, dadurch, dass du den eingesetzt hast, den Canvas-Blocker?
Bisher nicht. Ich lasse mir die teilweise extra noch anzeigen. Einfach, also ich habe jetzt nur mal die Versteckten, dass er nachfragt, weil Sichtbares macht keinen Sinn. Also ich denke mal, 99% werden versteckt sein.
Alles klar.
Und einfach nur mal, um zu sehen, wer setzt wirklich ein und wer nicht. Das ist... Ja, man kriegt einfach einen viel schöneren Überblick, wer was hier eigentlich macht.
Mhm.
Ich meine ja, Standard hat jetzt ja so eine neue Masche von wegen Anti-Ad-Block. Die hauen ja jetzt oben so eine schöne Botschaft rein.
Wenn du nicht blocken kannst, oder?
Du kannst den Artikel trotzdem lesen.
Mhm.
Sie setzen es oben über die Headline oder unter die Headline, weiß ich jetzt nicht mehr genau, setzen es halt so einen Balken rein und man soll doch bitte, weil man ja guten Journalismus haben will,
so,
das auch deaktivieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja einen Moment überlegt, das für die Seite eventuell zu deaktivieren.
Weil der Standard sozusagen so gut gefallen hat.
Nee, weil sie leben in dem Sinn auch von der Werbung.
Ja.
Und ja, es gibt Seiten, da kann man das durchaus machen. Dann gibt es andere Seiten, die fordern zwar dazu auch, und wenn du es deaktivierst, hast du ja schon das erste blinkende Feld wieder drin.
Das heißt, da vergeht es dir dann wieder das Netz ein.
Also da weiß man wieder, warum man blockt. Aber Standard war jetzt wirklich eher eins von den Positivbeispielen, wo ich wirklich am Überlegen bin, die Seiten dafür freizugeben.
Okay, du kannst ja individuell das dann freigeben, schätze ich.
Für ja.
Domain. Okay. Ja, super, danke Klaus. Super Warnhinweis. Super für einen Aufruf sozusagen an die surfende Bevölkerung.
Ich meine, es sollte ja sowieso jeder wissen, aber für die, die es noch nicht wissen, halt einfach nochmal und dann Canvas und Fingerprinting mal in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben und sich einfach mal wundern, was hier eigentlich so Schönes passiert. Und du hast keine Chance, den ganzen Mist hier einfach zu entkommen.
Gut, dann leite ich mangels Krieger, der sich jetzt endlos auslassen würde mit dir über das Thema, um zum schöner Leben teil.
Das ist aber schade.
Das ist aber schade, ja. Ich muss auch zugeben, ich habe da drüben schon was zu wissen, was auf mich wartet. Aber folgendes, darf ich dich outen? Du hast mir nämlich damals den Tipp gegeben, da diese Weltraumserie mit der Hallizonellen anzugucken.
Ja, natürlich.
Wie heißt sie noch einmal?
Ion Tichy, Raumpilot. War vor zwei, drei Jahren, ist mal die erste Staffel im ZDF gelaufen, daraufhin haben sie eine zweite gedreht, die meiner Meinung nach nicht mehr ganz so genial ist.
Aber trotzdem süß.
Aber man kann es noch anschauen.
Und vor allem süße Science Fiction aus Deutschland.
Hat mich damals aber dazu gebracht, Stanislaw Lem, die Sterntagebücher mal im Original zu lesen.
Und genau, kannst du darüber was erzählen? Sterntagebücher im Original?
Ja, es ist eigentlich ganz was anderes.
Okay.
Also da kommt keine Halluzinelle vor. Im Prinzip kann man sagen, ja, so eine moderne Art Münchhausen-Geschichte.
Okay.
Also wirklich irgendwie super gemacht, nur
die Serie
das, was jetzt hier Oliver Jahn und Voracera daraus gemacht haben, das ist einfach ein ganz eigenes Niveau auf eine sehr, sehr charmante Art.
Genau, charmant, ja. Wie ist ja auf YouTube ordentlich zu finden?
Ja, mit ein bisschen Suchen findet man das schon. Und was mich halt besonders fasziniert hat an der Serie, ist einfach diese Low-Budget-Manier. Also wirklich aus Eierkartons, Haartrocknern und sonstigen alles Mögliche zusammenzubauen.
Wobei sie ja nicht bei den Effekten gespart haben, kann man nicht sagen. Ne? Sie haben durchaus Greenscreen-Technik und hübsche Lande.
Ja, nee, aber das...
Also ist alles drin, ne?
Also allein das Raumschiff als Milchschäuber.
Ja.
Oder in der Küche in irgendeiner Berliner Wohnung.
Ja,
also, es hat schon was.
Hat einen gewissen Charme, ja. Ja, passt.
Ja, aber das ist halt sowas wie Kopetzky. Das war mal so kurzzeitig, war das mal da und ja, geht halt dann irgendwo in der Geschichte wieder unter.
Okay. Dann leite ich jetzt übergangslos zu einem anderen schöner Leben-Thema, nämlich, und zwar ist es ganz interessant, zu einem Roguelike-Spiel. Ich spiele gerne Roguelikes. Da gibt es eins, das heißt Tales of Machel-El und hat früher mal Tales of Mittelerde geheißen oder Middle-Earth und wurde dann wegen irgendwelchen Namensstreitigkeiten umbenannt. Ist ein Open-Source-Projekt und das Schöne ist, man kriegt nach wie vor alles auf der Webseite, bitte in den Shownotes schauen, ich werde es dort verlinken, und kann sich nach wie vor eine funktionierende Version inklusive Grafik von der Webseite des Autors downloaden. Allerdings, man kann auch auf Steam, also dieser kommerziellen Spieleplattform, das Spiel kaufen für ein paar Euro. Und das habe ich dann sogar gemacht, um einfach den Autor zu unterstützen und damit Steam mir die Updates macht. Also das Spiel vorher schon einmal installiert gehabt und dann habe ich mir gedacht, okay, der soll auch ein Geld verdienen sozusagen. Und worum geht es? Also man läuft herum, man sieht von oben drauf seine kleine Grafik. Und das Spiel hat so ein bisschen das Feeling, dass du einen sehr großen Bildschirm hast mit einer sehr kleinen Schrift, sehr viel, ein bisschen textlastig, aber du siehst auch genug Grafik und...
Wer braucht schon Grafik bei einer guten Story?
Ja, ist auch Story drin und du laufst halt herum mit seinem kleinen Maxerl in einer 2D-Fantasy-Welt, mit so kleinen quadratischen Teilen und... das Ganze ist so ein bisschen wie World of Warcraft, wenn man das kennt. Also du hast immer so diverse extra Schläge oder Spezialattacken, die du einsetzen kannst, aber die dann meistens eine Cooldown-Fähigkeit haben. Du kannst sie nicht ständig einsetzen.
WoW ist eines der wenigen, was ich nicht gespielt habe.
Tja, dann kann ich. Aber du kannst dir das Konzept eines Cooldowns vorstellen. Also dass deine
ja, das ist in MMORPGs sehr verbreitet.
Und du klickst dich da halt sozusagen durch und levelst auf.
Ganz unter uns gesagt, ich habe heute für das ominöse Text-Adventure, was ich irgendwann einmal geplant habe, habe einen Startpunkt gefunden.
Aber willst du da über ungelegte Eier gackern? Oder?
Nein, wollte ich gerade sagen. Das erzähle ich dir dann nach dem Cast, weil bis das fertig ist, ich habe eventuell vor, das in Wien spielen zu lassen.
Oh, also jetzt bin ich
und was die Anzahl der Locations natürlich extrem erhöht, sprich, es wird wahrscheinlich nie fertig werden.
Aber das heißt, wir haben hier weltexklusiv jetzt den ersten Hinweis auf ein Grafik-Adventure,
nein, Text-Adventure. Reines Text-Adventure.
Reines Text-Adventure, ich nehme an, in C programmiert.
Natürlich, drum eben reines Text-Adventure, weil C und Grafik, gewisse und Probleme tun sich da
das
auf.
Das wird in Wien spielen, mit von dir selbst genauesten, penibelst recherchierten Locations.
Ja, dann müssen wir mal so schauen, was da draus wird.
Jetzt geht es hier an der Zypresse und die Zypresse ist dann sogar ein Ruhm in diesem Adventure.
Wie gesagt, das ist das, wovor ich so wirklich Angst habe, weil einfach da von wahrscheinlich 300 bis 400 Locations dann ausgehen muss.
Magst du eine E-Mail-Adresse veröffentlichen, dass dir willige Autoren und Hobby möchte gern Game-Developer helfen können mit Recherche oder mit... Textbausteine?
Das werde ich dann zu gegebener Zeit und GitHub reinstellen.
Okay, aber derzeit bist du noch in der
Anonymen. Ich bin momentan noch am Ideen sammeln und Programmphase hat noch lange nicht angefangen.
Also du bist noch nicht so sozial, dass aber du dich jetzt schon öffnest.
Es hat im Moment noch keinen Sinn.
Okay, gut. Also fleißig wird auch ein Podcast hören, bis wir dann weltexklusiv im Klaus sein.
Aber wie gesagt, also das wird dann ein Projekt, was einfach so ausufern wird, dass wahrscheinlich nie fertig wird. Also.
Okay. Na gut, und damit hast du mir ein schönes Stichwort gegeben zum letzten Teil dieses Podcasts, zum Thema Ausufern. Ich bin nämlich uferlos auf Partys gegangen, und zwar auf die Robo Exotica. Sagt ihr dir was, Klaus?
Ich habe es heute auf dem Podcast das erste Mal gelesen, um ehrlich zu sein.
Ah, okay. Also du hast jetzt etwas versäumt. Und zwar seit Jahren, du bist ja schon jahrelang in Wien, da fühlst du so weit offen.
Ja.
Ja, und du warst noch nie auf der Robo-Exotica. Ich sage dir, ich prophezei dir,
dass bis
du
heute wusste ich nicht mal, dass sie existiert.
Ja, und das geht wahrscheinlich Wien unseren Hörern so nicht ein, weil fleißig geht auf der Podcast-Hörer wissen, dass wir schon letztes Jahr darüber berichtet haben. Okay, was ist die Robo-Exotica? Das ist ein Projekt von unter anderem Monochrom. Monochrom ist eine Künstlergruppe, unter anderem mit dem Johannes Grenzfurter. Und die machen sehr schöne, provokante, technikaffine Kunst. Kunstprojekte und einfach die Webseite anschauen, machen auch Filme und so. Und einfach das Interview im Anschluss hören. Ich versuche jetzt nur zu erzählen, was nicht in den diversen Interviews ist. Ich habe ein Interview eben mit Johannes Grenzfurter direkt gemacht auf der Robo-Exotica über seine Studenten, die dort eben Cocktail-Roboter Kunstinstallationen machen. Der Sinn ist, du gehst dorthin und kriegst von einem Roboter einen Cocktail serviert. Das ist sozusagen das Grundsetting. Und die verschiedenen Künstlergruppen, die dort ausstellen, haben halt unterschiedliche Roboter.
Na gut, und bevor wir zum Ende kommen, ja, noch diese jungsgemeine Frage, willst du was zum Thema Game City sagen?
Noch nicht, nein.
Ah, Game City, Entschuldigung, ich Esel. Austria Game Jam.
Also nein, noch nicht. Mache ich nicht. Da will ich sichere Informationen.
Nein,
ich möchte über die Zotica jetzt noch kurz erzählen. Und ja, diesmal war das eben in einer gewissen Location, bitte in den Shownotes nachlesen. Es war in der Kumpendorfer Straße, so eine alte Fabrikshalle, wo es halt so eine Art Co-Working Space oder Loft oder Event Location war, auf zwei Stockwerken, und es hat sich im Wesentlichen im oberen Stockwerk abgespielt, der war Gott sei Dank Rauch, also offiziell Nichtraucherzone, und unten war so eine kleine Bühne und eine Bar für die Raucher, und da wurde auch Musik dargeboten. Und ja, und oben gab es circa 7 Robotinstallationen, die dir alle mehr oder weniger alkoholische Getränke serviert haben.
Ja, habe ich gesehen, ne?
Genau, hast du die Fotos gesehen, oder?
Ja.
Und Fotos könnt ihr auf Flickr anschauen, habe ich genügend Fotos abgeloadet. Und ja, mit mehreren, also auch Besuchern und auch Ausstellern habe ich Interviews geführt, die hören sie im Anschluss. Was sie nicht hören, ist der Gesamteindruck, den ich jetzt geben kann. Und zwar, es war diesmal Eintritt, 8 Euro Eintritt und 20 Euro, glaube ich, für einen 3-Tages-Pass oder 4-Tages-Pass, wird man dann öfter hinkommen. Und bei jedem Cocktail, Automat oder Roboter, war noch so ein kleines Schild, wir bitten um eine Spende von, und das stand auch meistens drauf, ca. 2 Euro oder 3 Euro. Aber da sich die Aussteller, zum Teil waren das ja junge Studenten halt, also FHU und Neum, sehr bemüht haben, die sind auch verkleidet aufgetreten und so, und haben ihre Roboter bedient und halt auch versucht, so aktiv Leute dazu zu animieren, bei ihren Robotern da jetzt Drinks zu erstehen, weil manchmal muss man das auf ein Computerspiel oder ein Tanz hinlegen, damit der Roboter dir einen Drink gibt. Und deshalb hat man das auch ganz klein gegeben dann. Ich habe zum Beispiel jetzt angebracht, der Bitcoin einen Cocktail zu zahlen, hat mir auch extrem Spaß gemacht. Von meinen Bitcoins jetzt wirklich einen Drink zu bekommen.
Ja, ich habe den Zeitpunkt verpasst einzukaufen.
Man hat auch mit Euros zahlen können. So. Ja, und dann würde ich sagen, einfach die Interviews anhören und die Fotos anschauen und vielleicht auf YouTube gucken, auf den Bierdorfer Podcast Kanal auf YouTube. Da finden Sie jetzt jede Info zur
Robo-Exotica. Kurz als Nachtrag noch, ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen Fremdwerbung, macht die aber jetzt nicht direkt Konkurrenz. Canvas Fingerprinting gibt es bei Semper Video auf YouTube ein paar ausführliche Videos dazu.
Glaubst du, was zu Semper Video sagen? Die gefallen
dir
recht gut, ne?
Sie bringen es teilweise ziemlich auf den Punkt. Ideologische Ausrichtung will ich mich nicht dazu äußern, aber
haben Sie überhaupt eine?
Sagen wir mal, sie werden teilweise schon sehr derb, aber
sehr derb,
ja. Aber wie gesagt, es ändert nichts daran, dass sie es einfach auf den Punkt bringen und dass es fachlich eigentlich mehr oder minder korrekt ist.
Das ist eigentlich ein guter Video-Channel, wenn du so in deutscher Sprache zu einem gewissen Thema einfach eine Erklärung suchst, oder jemand, der was
vorführt. Ja, wobei, wenn wir schon bei dem Thema sind, möchte ich dann noch Kanzlei WBS erwähnen.
Kanzlei WBS.
Also einfach mal auf YouTube nach WBS suchen.
WBS.
Ja.
Okay.
Wilde Beuger und Solmecke. Es ist eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf Internetrecht spezialisiert hat.
Ja.
Und der Solmecke selbst, also der dritte Namensgebende, der macht eben fast täglich einen Videoblog zu aktuellen Themen.
Also
wo es um Urheberrecht etc., also Impressumspflicht, bezieht zwar im Normalfall auf den deutschen Raum, aber ist auch für europäische Rechtsprechung und damit auch für Österreich.
Keine Eigenwerbung von dem, sondern der gibt da durchaus einen allgemeinen Wert.
Natürlich ist es Eigenwerbung auch, klar, weil er kommt damit in Talkshows rein und so weiter. Aber ich glaube, es ist im deutschsprachigen Raum schon eine der maßgebenden Kanzleien, die eigentlich wirklich nur das machen und die da wirklich Ahnung von haben.
Und er kann das auch gut vermitteln jetzt für einen Laien.
Ja, also so das angesprochene Publikum ist eher auf Jugend bezogen, sage ich mal, vom Text her. Aber vom Kontext her, also das passt schon.
Okay,
also gerade wenn es wieder in der vom EuGH Urteile gibt und so weiter. Also sei es jetzt File-Sharing und das ganze Zeug.
Dann erklär das sozusagen, was betrifft dich das jetzt.
Also die zwei Blogs sollten eigentlich schon immer wieder mal reinschauen. Okay. Es ist zwar nicht alles interessant, aber es ist immer wieder was Interessantes bei.
Okay.
Und wie gesagt, also ich will jetzt hier im Blog damit nicht abgraben, aber als Zusatzinfo denke ich, sollte man einfach haben.
Okay. Ja. Magst du sonst allgemeine Videotipps äußern oder was du drinnen findest, was die Menschheit anschauen sollte oder unsere Podcast-Hörer?
Ja, demnächst ist Wien wollen. Man sollte vielleicht ab und zu mal eine Diskussion zum Thema anschauen. Dann, geht, dann geht, man, geht man wahrscheinlich gar nicht mehr wählen. Aber nee, lass mal das. Okay.
Na gut, Klaus, dann danke dir, dass du gekommen bist extra.
Immer gerne. Vielleicht tue ich dir das noch öfter an.
Das wäre schon sehr schön, ja. Und auch wenn Sie, so wie der Klaus, sich einfach mal hertrauen, nach langer Zeit Podcast hören, einfach 19.30 Uhr jeden Montag. Wir sind meistens in der Zypresse, außer bei Schönwetter, das immer mal. Okay, damit wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß mit den Interviews von der Robo Exotica 2014. Verabschiede mich bis nächste Woche 19.30 Uhr zur Presse. Wiederhören. So. Okay. Johannes Grenzforter auf der Robo Exotica 2014.
Hallo.
Warum hast du so ein Chirurgengewand an?
Einfach so. Weil bei Chirurgen ist es ja so, man muss ein bisschen was trinken, dass man nicht zittert. Und das ist, glaube ich, hier gegeben.
Okay. Hast du eine eigene Installation auch oder bist du sozusagen nur der Host?
Ich bin Host auf jeden Fall einmal und Organisator und Co-Organisator. Bin an diesem Drum hier mitbeteiligt. Okay. Und das ist Puff the Magic Harder. Ist eine Kooperation zwischen Monochrom, also meiner Gruppe, und den wunderbaren Leuten von Bad Dragon. Da versteckt sie was da in der Bauchhöhle, ja. Und zwar ist Bad Dragon eine Sextoy-Hersteller-Firma aus den Vereinigten Staaten. Und die machen so Sachen wie das, wenn ich kurz zeigen darf. Die machen so Fantasy-themed Dragon-Cocks und so Sachen. Und die sind gute Freunde von uns. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne gemeinsam was machen. Und sie haben uns quasi ihre Sextoys zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne irgendwas damit machen, was dann auch einen Cocktail serviert.
Ihr bringt die Kunst hinein, sozusagen.
Die Automation und die Kunst und den Suff.
Und war das Ganze gedacht als Reaktion der konservativen kunstfeindlichen Massen? Oder hast du eher so die Akzeptanz von ästhetischen Fantasy-Sextoys in der Kunstfeindlichen?
Alles ein bisschen. Ich glaube, dass die kunstfeindlichen Massen ja gar nicht so existieren. Ich glaube, die größten kunstfeindlichen Leute sind die Künstler und Künstlerinnen selber manchmal.
Weil sie sich nicht standardmäßig bemühen, also.
Ja, weil gerade in der. Ein Grund, wieso wir bei Monochrom ja so Sachen wie die Robo Exotica gerne machen, ist ja, weil wir diese Differenzierung zwischen Kunst und Nicht-Kunst total scheiße finden. Ja? Das Wichtige ist, dass man interessante, spannende, kreative Sachen macht. Und wie man das dann labelt, ist ja vollkommen egal. Also das ist macht. Also der Hauptgrund, wieso wir Robo Exotica gestartet haben 1999, ja. Magnus Wurzel natürlich nicht zu vergessen und Shifts, war ja, dass uns seit Jahrzehnten versprochen wurde, fliegende Autos und Robots bringen uns alles hinterher. Ja. Und wenn's die Roboter nicht gibt, die uns Cocktails nachtragen, dann wollen wir ein Festival, wo Menschen Roboter bauen, die uns Cocktails nachtragen. Ja? Und so ist es. Ja? Und natürlich, wenn wir natürlich auch künstlerisch und kreativ unterwegs sind, wir sind ja nicht Siemens da. Wir wollen da keine hocheffizienten Roboter da haben, sondern wir wollen interessante, spannende, witzige Konzepte haben von Leuten, die sich hinsetzen, ein Arduino in die Hand nehmen und dann kommt sowas raus. Oder sowas, oder sowas, oder sowas. Das ist ja das Wichtige. Das sind meine Studis und ich bin sehr stolz auf sie. Ja, ich unterrichte dort, ja. Genau. Das wird benotet und die kriegen alle ihren braten Ansatz. Ja, wir werden von Bush Planet gesponsert. Und die, deswegen stellen wir da die Marihuana-Bäume auf.
Ein kleines illegales Glücksspiel, wo man alkoholische Getränke.
Meine Studis sind das. Genau.
Wir
haben das alles im Griff.
Genau. Das alles. Also,
naja, wenn die Leute vom Finanzamt kommen, dann werden wir mit ihnen schon reden. Das machen wir auf die österreichische. Ja. Bitte gerne.
Okay, heute 4.12.2014, Robotsotica. Ich spreche mit
Beatrice.
Hallo Beatrice, du bist aus der Steiermark?
Ja, aus Graz.
Genau. Aus der
Schule? FH Joanneum.
Und du hast hier die Telefoninstallation, hat die einen speziellen Namen?
Ja, sie heißt Alkokalypse.
Okay, kannst du für unsere Hörer kurz beschreiben, worum es da geht?
Also, bei unserer Installation geht es darum, dass wir eigentlich sozusagen eine postapokalyptische Szene simulieren.
Ja.
Und in der Telefonzelle befinden sich defekte Zeitungsartikel, wie zum Beispiel, wo drauf steht, wann wurde Barack Obama getötet oder irgend sowas halt. Und natürlich, ja, es ist alles selber gemacht. Also wir haben auch eine Gruppe gehabt, die die Redaktionsarbeit sozusagen gemacht hat. Und ja, also du betrittst die Telefonzelle und es das Telefon beginnt zu läuten und man hebt den Hörer halt ab. Genau, wir haben einen Lichtsensor und der checkt dann natürlich, befindet sich jemand in der Kabine oder nicht, und sobald eben sich jemand in der Kabine befindet, läutet der Hörer. Genau, und man hebt ab und man bekommt halt eine Frage gestellt, es hat ein Rätsel gestellt, und die Antwort ist eine Zahlenkombination, die sich eben auf den Zeitungsartikeln in der Telefonzelle befindet. Genau, also genau, und man hat zwar schon eine Minute Zeit, aber wir haben halt auch einen Countdown drin, der noch ein bisschen mehr stresst, damit man motivierter ist. Und ja, sobald man das Rätsel halt eben gelöst hat, tippt man das ins Telefon ein und man bekommt dann genau das, was man haben will. Ein Cocktail.
Cocktail bekommst du automatisch oder bist du dann von einem Mitarbeiter außerhalb?
Nein, also das ist automatisch. Also die ganze Telefonzelle ist selbstständig. Also da muss niemand etwas machen. Die loopt und macht einfach immer dasselbe.
Wir müssen nur nachfüllen.
Genau, wir müssen hinten nachfüllen, und sollte es ein Problem geben, dann muss halt ein Techniker hinten rein und das Problem beheben, wo normalerweise aber nichts passiert.
Kannst du
eine
Homepage interessiert?
Ja, wir haben eine Facebook-Seite gemacht. Also eine Homepage existiert nicht. Facebook-Seite, und die heißt halt auch Alkokalypse. Von Stunden her ist jetzt schwierig zu sagen, weil wir unterschiedlich lang daran gearbeitet haben, weil wir vier Gruppen waren, eben eine Deko-Gruppe, eine Baugruppe, Technikgruppe und Redaktion, und ich kann jetzt nur für die Technik sprechen. Ich war bei der Technik und wir haben 2 Wochen dran gearbeitet und teilweise halt wirklich den ganzen Tag auf der Uni damit verbracht, das von der Früh bis spät. Es war ein Genau, es wird anerkannt für unsere Note, und es war ein Projekt. Nein, in Wien ist Weltpremiere. Also es ist genau für die Robo-Exotica gemacht worden. Ja, also anscheinend, wie ich beobachten kann, freuen sich die Leute. Also sie haben einen Spaß da drin. Ja, es sind, genau, sie haben das. Ich glaube, das ist auch so, die Challenge, die macht es halt irgendwie, dass die Leute wirklich nicht aufgeben. Wir gehen immer wieder rein, bis sie ein Getränk haben. Genau, es ist so, wir haben das Programm Processing in der Schule gemacht, und das haben wir in der Schule gelernt, aber das Programm Arduino nicht. Das heißt, das habe ich sozusagen mit meinen Kollegen dann selbst.
Und das war dein erster Arduino, den du gesehen hast.
Genau, das war mein erster Arduino. Und wir haben aber auch noch einen Professor an der Schule gehabt, das war der Thomas. Der hat uns daran dabei geholfen, wenn wir Probleme gehabt haben, wenn wir nicht weitergekommen sind. Genau. Genau.
Okay.
Danke.
Okay, Robotsotica, ich spreche mit
Anna Wassow.
Okay, kannst du erzählen über deine Maschine, die du hier gebaut hast?
Ja, es ist keine Maschine, es ist ein Apparatus. Es ist ein Apparatus, und es heißt Balance Drinking.
Okay.
Und das Ziel ist, dass du musst auf einem Balance-Disk balancieren und mit einem Strohhalm von einem Kristallglas einen Schnaps Wodka trinken.
Okay.
Ja, und weil es ist ein Apparatus, dass du musst gar nicht betrunken sein und gar nichts trinken, um die Wirkung eines Betrunkenen zu haben. Ja, ich bin Künstlerin, ja. Ja, in Wien. Ja, ich komme aus Griechenland. Ja. Ja, es ist die Premiere, natürlich. Ja, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, Mechanisms of Happiness. Und dort, ich baue eine große Sammlung von solchen Apparatus, die machen verschiedene Sachen. Das heißt Balance Drinking. Es gibt manche, die heißen Hochzeit, andere, die heißen Healthy Eating oder ja, verschiedene, so Creativity. Nein, nein, es ist nicht mein erster Apparatus. Ich baue viele und alle haben irgendwas zu tun mit Happiness.
Und hast du schon mal einen Apparat kommerziell vermietet? Oder?
Nein, 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 nein. Es ist ein Kunst. Ja, natürlich, 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 natürlich. Sie können das mieten, wenn Sie mutig sind, natürlich. Ich arbeite sehr performativ. So, ich versuche, meinen Körper als eine Maschinengenerator zu sehen.
So,
ja, so ich mache Bewegungen und meine Bewegungen übersetzt in mechanische Bewegungen von meinen Apparaten. So, ich beobachte meinen Körper und meine Bewegungen und dann baue ich die Maschinen. Ja, genau. Ja, es ist nur rein mechanisch, manuell. Ich habe vor 2 Jahren wieder in einem Team, wir haben auch wieder eine Maschine gebaut ohne Strom. Das war auch rein mechanisch. Und das hat geheißen Tri. Und das hat, es hat funktioniert mit Bewegungen Wasser und so Liquids und dann das hat so wieder manuell und das war sehr interessant, weil es war eine Strom in der ganzen Festival war vor ein paar Minuten kaputt und, ja genau, ja. Ja genau, genau. Danke. Danke, danke.
Hello Ken, is this your first time at Roboxotica?
This is my first time here. Also my first time in Vienna.
Okay, very good. You traveled all the way from Boston?
All the way from Boston.
Here to Vienna just for Roboxotica?
All the way from Boston just for this. I heard it was great.
Wow.
Had to be here for opening night.
You're here for 5 minutes now?
Exactly. About
that. What's your first impression?
It's amazing so far. Lots of interesting like drink setups, a lot of good contests. Very interesting.
How you hear about it?
In my hostel.
Okay.
Yeah, Wombats, yeah.
Okay. What is your background? What are you doing yourself if you're not traveling?
I'm only traveling for the next 6 months. But before that, I worked in finance, in the government, all sorts of things, yeah, in the U.S.
Okay. What is your opinion on the future of human bartenders?
Well, apparently, if the machine can do all the drinks and you can order with Bitcoin, what more do you need? No, I mean, there's still a lot of fun. It makes the whole thing fun.
Well, thanks, Ken.
Thank you. Nice to meet you.
Wie hieß es nochmal? Ich muss lieber Spielberg,
Okay, ich spreche mit Jenny und
Katrin.
Okay, ihr habt vorher so einen Automaten, einen Drink erspielt.
Space Impact.
Nein, Lebertron.
Lebertron.
Lebertron, okay, wie war das?
Super lustig. Wir haben sogar zweimal gespielt, weil es so lustig war. Wir werden es nochmal spielen.
Was habt ihr machen müssen?
Also wir mussten auf der rechten Seite nach links, rechts steuern. Auf der anderen Seite, bei dem Videospiel, auf der anderen Seite konnten wir schießen.
Also ihr habt euren Körper benutzt sozusagen als Eingabegerät?
Als die Hände, genau. Also ja. Mit einem Sensor wurde das gemessen und man hat versucht, die W und V und
verschiedene Alkoholarten abzuschießen, damit man den richtigen Cocktail für sich selbst erwischt.
Also je nachdem, genau. Was ihr abgeschossen habt, wurde euer Cocktail.
Genau, und das hat sehr gut funktioniert und ja. Wir haben es gleich zweimal gemacht. Also
und der Cocktail, den
ihr
dann gekriegt habt,
war genießbar, aber er war ja, utopisch ein bisschen. Ja.
Also wir hatten Rum, wir hatten Gin, wir hatten Cola, wir hatten Orangensaft.
Wasser hatten wir nie, Gott sei Dank.
Wasser sind wir immer geschickt ausgewichen.
Genau.
Nein, ja. Ja, genau. Wasser gibt es auch als Auswahlmöglichkeit. Ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll an der Robexotica.
Ihr seid beides nicht Technikerin, oder?
Nicht Techniker, genau.
Okay, was hat ihr? Du bist Technikerin.
Nein, Entschuldigung, ja.
Okay. Was hat ihr zur Robexotica?
Super lustig, zum ersten Mal da.
Leider kleiner als sonst, das muss ich schon sagen. Also hoffentlich nächstes Jahr wieder größer.
Ja, ich war dieses Jahr also, zum ersten Mal da.
Herr Johannes Grenzfurtner, bitte größer machen nächstes Jahr wieder.
Wenn man schon die Möglichkeit hat, warum nicht?
Ja.
Wie habt ihr davon erfahren?
Durch die Frau Domé.
Ja, also mein Freund hat mich dahin geschleppt vor 2 Jahren und super.
Seitdem bist du sonst zusammen gestanden.
Genau.
Das, Dankeschön.
Danke.
Danke.
Hallo, ich stehe auf der Robert Exotica vor der Schnapsorgel und spreche mit...
Mein Name ist Oliver, hallo.
Hallo Oliver, wie heißt euer Superprojekt?
Das ist die Schnapsorgel. Die Schnapsorgel macht Drinks am laufenden Band und das macht sie sehr präzise, auf den Milliliter genau. Und da kann man am Abend schon so 200, 300 Drinks mit rauskriegen, ja.
Okay, was muss der Maschinist tun sozusagen, der die Anlage betreut?
Oh, ich habe so ein Interface. Da kann ich die Drinks aussuchen. Das ist vorher alles programmiert worden. Also an welcher Pumpe, es sind 15 Pumpen insgesamt, an welcher Pumpe welche Zutat hängt und wie man die Zutaten zu Rezepten kombinieren muss. Und diese Rezepte sind eben hinterlegt. Die kann ich dann aussuchen. Und auf Knopfdruck werden dann die verschiedenen Zutaten zusammengemischt zu eben dem Drink, den man haben will.
Das heißt, ich suche mir das auf einer beliebigen Web-App aus, sozusagen auf meinem Tablet, oder ist das nur hardware-spezifisch?
Genau. Die Schnapsorgel macht einen Webserver auf, okay. Da loggt man sich ein mit seinem Endgerät,
ja.
Und kann dann in der Webseite...
Auch, wenn ich jetzt in New York bin, mir in Hannover einen Drink bestellen für einen Freund.
Nein, das ist ein lokales Interface.
Ah, okay.
Wir haben keine Verbindung zum Internet,
okay.
Aber es benutzt die gleiche Technik.
Alles klar. Ja. Was ist die Hardware-Seite? Was habt ihr für einen Computer dahinter?
Wir haben Raspberry Pi.
Raspberry Pi, ja.
Und da ist ein Steuerbord drauf, was selbst entwickelt worden ist.
Okay.
Da steckt man den Raspberry drauf und dann hat man ein Interface für die 15 Pumpen. Das wird mit Steckern einfach angeschlossen.
Den habt ihr hier open sourced oder das ist euer Geheimnis?
Genau, nein, das ist open source.
Das heißt, Party. Ich kann mir meine eigene Schnapsorge machen.
Im Prinzip ja.
Ja?
Ja, das ist unter...
Würdest du mir dabei helfen? Also so, hast du eine Schnapsorgel-Community gegründet?
Nein, ich war das nicht, aber die Jungs von Party Robotics, das sind
Kalifornien,
die haben GitHub offen.
Okay.
Und da ist die Software open source und die Hardware ist dort auch, sind Schaltpläne da, dass man sich mit den Eagle-Files eigene Boards löten kann, ja.
Und kannst du mir erzählen, ich habe gehört, das ist irgendwie gekickstartet worden.
Richtig.
Wie war das?
Das war im Frühjahr 2013. Da sind die Jungs, Rob und Pierre heißen die.
In Kalifornien, oder?
Genau,
ja.
Die von Party Robotics. Die sind online gegangen auf Kickstarter, diese Crowdfunding-Plattform, und haben dort das System vorgestellt und haben damit $160,000 eingesammelt und haben ungefähr 1.500 von diesen Pumpen produziert. Das ist jetzt eine große Maschine. Es gibt auch eine kleinere Maschine mit 7 Pumpen. Die gibt es auch Open Source. Und es gibt auch welche mit 3 und einer.
Hier aus Hannover habt ihr sozusagen dieses Kickstarter-Projekt genommen und gesagt, das baut ihr jetzt.
Genau, ich habe die Jungs gesponsert. Habe dafür so einen Bausatz bekommen und habe den vor anderthalb Jahren zusammengesetzt und seitdem benutze ich den auf verschiedenen Veranstaltungen, macht sehr viel Spaß. Und wo kann man das besser einsetzen als auf der Robo Exotica selbst? Ich war hier letztes Jahr Gast und dieses Jahr bin ich Teilnehmer.
Verstehe. Und hast du vor, das kommerziell einzusetzen? Also kann man dich mieten mit deiner Schnapsorgel oder ist das eher für Spaß?
Mieten geht, ja. Aber selber einsetzen, also verkaufen an den Club oder so, ist schwierig, weil es nicht bugfrei läuft. Es, man muss immer ein paar Tweaks dran machen.
Kann ich jetzt mieten für eine Firmenfeier oder so mit deiner Schnapsorgel?
Im Prinzip ja. Also okay. Mit Personal geht das, weil wir dann wissen, wenn es irgendwo hakt, was wir schnell machen müssen. Twitter ist gut. Twitter. @Brauseonkel.
Wie?
@Brauseonkel.
Brauseonkel.
Ja, exakt.
Nicht Brauseonkel. @Brauseonkel.
Ich bin der Brauseonkel.
Du bist der Brauseonkel. Du bist Brauseonkel. Vielen Dank. Ja.
Bitte sehr.
Okay. Ich spreche hier bei der Schnapsorgel mit der aus unbekannter Quelle eingewanderten Elisa. Und sie erzählt mir jetzt, wie man sich als Germanistin auf der Robo-Exotica fühlt.
Ja, hallo, also ich bin die Elisa und ich bin schon etwas angeheitert. Das liegt aber nicht nur an den guten Cocktails oder ja, den Schnäpsen hier, sondern auch wegen den vielen interessanten Leuten hier. Also ich kann mich gar nicht satt sehen und satt reden mit diesen interessanten Menschen hier. Ich studiere ja Germanistik, was ja an und für sich sehr langweilig ist. Deswegen komme ich zu solchen Veranstaltungen, um mich intellektuell etwas aufzuhalten, sozusagen. Ja? Genau. Genau, ja. Also ich habe mit dem ganzen Zeugs nichts am Hut. Nein, überhaupt nicht. Ich kenne gar nichts von diesem Zeug, aber durch meine vielen Connections, die ich mittlerweile habe, unter anderem durch die Robo Exotica, weiß ich schon ein bisschen Bescheid. Ganz vage, ja. Und ich finde das alles sehr faszinierend. Und weiß, dass das alles sehr horizontbereichernd ist. Ja.
Wie würdest du persönlich die Nerddichte beschreiben?
Oh, da würde ich auf jeden Fall auf 100% tippen.
100%
ja.
Eine
Insel, ich bin auch Nerd, aber auf andere Art. Aber ich beschäftige mich sehr viel mit Polyamorie. Und Polyamorie ist sehr nerdlastig. Ja, sehr viele Nerds kommen zu uns und wir gehen zu den Nerds hin, weil da gibt es eine Verbindung. Ja. Sehr viele meiner Freunde sind Nerds und auch Polyamor. Also, genau, ja. Anscheinend hat das was miteinander zu tun. Das heißt, viele Beziehungen, viele verschiedene, erhöht die Komplexität und deswegen auch eben die Denkleistung, sag ich jetzt mal.
Würdest du der, sozusagen der Frau von der Straße oder dem Mann von der Straße, der jetzt sozusagen weder mit Nerd noch mit Germanismus zu tun hat, diese Veranstaltung ruhigen Gewissens erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Hier lernen wir sehr viele interessante Menschen kennen, was man auf der Straße nicht so tut, sondern, ja, du weißt schon. Ja, genau. Und hier ist die Dichte sehr hoch, ich sage mal, Nerds und Nerds sind immer eine Bereicherung, egal jetzt in welchem Bereich, ja. Das ist, kann man schon so festhalten.
Was ist deine erste Robo-Exotica?
Die zweite.
Okay. Was ist dein schönstes Robo-Exotica-Erlebnis bisher?
Das war der Roboter, der B-52s gemixt hat, der leider diesmal nicht hier ist, aber das war ästhetisch und neurologisch der Hammer.
Hat das deine persönliche Beziehung aufgebaut?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, vermisse ich. Ja,
Elisa, vielen Dank für das Interview.
Danke.
Okay. Robo-Exotica, ich habe die Ehre, mit jemandem vom Burning Ball zu sprechen, nämlich mit
Leo Sauermann, Player Name Leobard.
Leobard, was ist der Burning Ball? Hat das was mit dem Burning Man Festival zu tun?
Der Burning Ball ist ein partizipativer Event in Wien, wo wir uns unser eigenes Festival Do-It-Yourself voll aus dem Boden stampfen.
Mit einer Open Source?
Ist voll Open Source, wird alles geteilt. Wir arbeiten an einer Art wissenschaftlichen Idee, wie man die perfekte Party machen kann.
Okay. Und hast du da schon Erfahrung? Ist das schon eine lange Tradition oder ist das jetzt der erste?
Ciao. Ich war 2006 das erste Mal am Burning Man, das ist jetzt 8 Jahre her. Genau. Und inzwischen war ich auf, ich glaube, 4, 5 Burning Mans. Ich war, glaube ich, ich habe selber sicher 10 Festel veranstaltet. Und. Ja, ich habe eigene Burning Man Festel veranstaltet, genau.
Wo waren
wir? Naja, am Vereinssymposium in der Brunn zum Beispiel, das ist so ein monochromer Anhang. Das war das Erntefestival, das gab es 3 Jahre. Ich habe die Staatsqualenparty in Deutschland veranstaltet. Ich war letztes Jahr mit einem Camp dabei am Vienna Burning Ball 2014. Ich war mit einem Camp dabei, das war das erste Camp übrigens am Mindburn, dem österreichischen Burning Man in der Steiermark, kann ich auch sehr empfehlen. Vor allem den ganzen Steirern, die gerade zuhören, grüß euch. Und ja, es gibt Burning Man überall. Und am 17. Jänner im Weberknecht in Wien 2015 machen wir einen Ball. Und es werden ungefähr 300 Freunde von uns aus ganz Europa kommen. Und schaut, dass ihr jetzt euer Ticket kauft. Ja, wenn du auf den Ball kommen willst und dich schön ansehen willst und Walzer tanzen, dann kannst du das tun, wenn dir das taugt. Ja, mach das. Ich glaube, du bist der Einzige, aber das ist, glaube ich, voll okay. Es ist jeder so respektiert, wie er ist. Und das ist eine geile Performance. Mach das, komm. Walzer tanzen, das ist gut. Nein, es sind Horden von lieblichen europäischen Hippies, aber die kiffen halt alle. Da musst du dich durchboxen. Wir haben ja noch einen Vereinsvorstand, der Markus Hilbert, der ist stellvertretender Kassier beim Vienna Burner Ball. Vielleicht, Herr Präsident, ein Wort.
Ich bin kein Präsident und das ist gut so.
Ja, wir sind nämlich eine Ducracy, also die Art der Regierung, die wir haben, ist, jeder macht einfach, was er will. Da gehst du zu www.viennaburningball.at. Na, www.viennaburningball.at. Die habe ich gebaut. Wenn die nicht aktuell ist, dann wendet euch an den Leo Sauermann. Oben gibt es einen fetten Link zu den Tickets, wenn ihr volontieren wollt. Also mitmachen. Und mitmachen ist lustig. Volontieren ist echt geil. Man sauft mit den anderen, ist echt super. Dann, meine lieben Freunde, geht's auf www.viennaburningball.at und scrollt oben nach unten, da gibt es einen Volunteer-Button, tragt sich ein, kauft euch ein Ticket jetzt, die Tickets werden garantiert ausverkauft werden, es wird ein Wahnsinnsball. Der Ticketpreis ist 15 Euro.